Fußball ist unser Leben. So geht eine Textzeile aus einem Song, den die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1974 aufgenommen hat. Ich singe das jetzt besser mal nicht, aber ich spreche gleich mit Raphael Honigstein über Fußball. Wir reden über den Sport Fußball natürlich, wir reden aber auch über Fußball als Business und über Fußball als Marketing-Tool in der Politik. Raphael ist deutscher Journalist und lebt in London. Für deutsche Medien berichtet er über englischen Fußball und den Engländern berichtet er über das Geschehen auf dem deutschen Rasen. Deshalb hängen wir das Ganze auf an einem Vergleich der deutschen Bundesliga mit der englischen Premier League. Und na klar, Raphael hat auch eine ganz klare Meinung zu den beiden Trainer-Superstars Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Es ist wirklich spannend, hört rein, auf geht's. Und sage herzlich willkommen, Raphael Honigstein, zum Macht was Podcast. Schön, dass du dabei bist und uns teilhaben lässt an Premier League Fußball und Premier League Fußball im Vergleich zur Bundesliga und vielleicht noch ein bisschen mehr internationalem Fußballkram. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich dabei zu sein.
Raphael, in Deutschland kennen dich wahrscheinlich viele, insbesondere von der Jürgen Klopp-Biografie, die du geschrieben hast, oder auch von deinen Besuchen im Sky und Sport 1 Doppelpass-Studio. Magst du trotzdem kurz noch mal ein paar Worte zu dir sagen, mal erläutern, was du machst und ja, woher du die Fußballkompetenz nimmst, die du mit uns teilst heute?
Ob ich die Fußballkompetenz habe oder nicht, das sollen vielleicht die Hörer dann hinterher beurteilen. Ich mache auf jeden Fall seit fast 20 Jahren diesen Job hier als freischaffender, weitestgehend Fußballreporter, der für deutsche Medien hauptsächlich über die Premier League berichtet und für englische internationale Medien über die Bundesliga, also so eine kleine Doppelfunktion. Und im Laufe der Jahre sind dann durch verschiedene Projekte und Kontakte so Verästelungen dazugekommen. Bücher, wie du schon erwähnt hast, ein Klopp-Buch, ein Per Mertesacker-Buch, ein Buch über die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Gewinn 2014. Und auch relativ viel Broadcasting, also Podcasts und auch ein bisschen Fernsehen, hauptsächlich im englischen Fernsehen, aber auch im deutschen. Ich bin ursprünglich Münchner. Bin jetzt aber seit 1993 insgesamt 26, 27 Jahre sind es fast in London und schlag mich hier so durch.
Und schreibst du nicht auch relativ viel für The Atlantic? Ist das nicht eines deiner großen Themen aktuell?
The Athletic,
ja. Athletic, oh, sorry.
genau, also das ist zurzeit vielleicht der wesentlichste Arbeitgeber oder Kunde sozusagen. Ich bin zwar weiter Freelancer, aber beim Athletic als fester Freier, wie man auf Deutsch so schön sagt, tätig. Und wir sind im August in UK an den Start gegangen. Es ist eine amerikanische Firma, die es dort schon längere gibt, aber der europäische Markt, / UK und so ein paar internationale Sprengsel, von dem ich einer bin, gibt es seit August und für die schreibe ich hauptsächlich über die Bundesliga, aber auch verwandte Themen, also zum Beispiel Klopp wäre ein typisches Beispiel für ein deutsches Thema, was aber natürlich gleichzeitig wieder ein internationales Thema ist und das würde ich sagen, nimmt so 80% meines meiner durchschnittlichen Arbeitswoche ein mittlerweile.
Okay, das klingt auf jeden Fall danach, als wärst du der perfekte Gesprächspartner, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen vom deutschen und englischen Fußball zu schauen. Vielleicht kurz für die Hörer, wie sind wir eigentlich zusammengekommen hier beide, dass wir beide uns unterhalten? Ich bin über dich quasi in den letzten Jahren häufiger mal gestolpert, habe Kolumnen gelesen, unter anderem 11 Freunde, glaube ich, hast du mal was geschrieben auch. Und fand das eigentlich immer ganz spannend. Und da ich nebenbei noch so ein kleines Hobby habe, die Publisher Business Conference, die ich typischerweise, wenn nicht Corona ist, im Juni veranstalte, habe ich dich angesprochen, ob du nicht mal vorbeikommen möchtest und zu deinem Publishing-Business ein bisschen was erzählen möchtest. Das geht jetzt leider nicht, da wir mitten in der Corona-Krise stecken und wir weichen damit jetzt auf den Podcast aus und schauen mal gemeinsam hinter die Kulissen. Vielleicht auch für dich nochmal, warum ich grundsätzlich diesen Podcast aufgesetzt habe. Mir geht es darum, oder hinter die Kulissen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu schauen. Und Fußball ist ja eines der größten gesellschaftlichen Themen, die über alle Schichten hinweg die Leute bewegt. Und trotzdem verstehen viele die Mechanismen im Fußball gar nicht so sehr, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Gab es da in den letzten 20, 30 Jahren ja sehr starke Entwicklungen. Und du als Beobachter, gerade auch unterschiedlicher Märkte, kannst das sicherlich noch mal deutlich besser erläutern, als ich das beispielsweise könnte. Deshalb freue ich mich auf das Gespräch heute hier. Vielleicht Einstiegsfrage: Was ist geiler, die Bundesliga oder die Premier League?
Ich glaube, das kann man so nicht beantworten. Man schaut ja Fußball nicht unbedingt aus der neutralen Warte, wie man ins Kino geht und sich gern unterhalten lassen möchte, sondern man schaut in erster Linie, weil man sich für einen bestimmten Verein begeistert. Und ob der jetzt gut spielt oder nicht, ist ja letztlich uninteressant. Also schon sehr interessant, aber letztlich ändert das nichts daran, am Verhalten des Konsumenten oder des Fans, der dann trotzdem schauen muss. Und dementsprechend glaube ich, wenn man ein großer Fan ist von Bundesligisten, dann wird man sich vielleicht für die Premier League begeistern können, für ein Spitzenspiel, aber trotzdem nicht dieselbe emotionale Bindung entwickeln, die man zu einem deutschen Verein hat, an dem man schon über mehrere Generationen vielleicht mit der Familie ein spezielles Verhältnis hat. Also ich kann das so nicht beantworten. Was die Premier League natürlich extrem gut macht, ist, ein Spiel zu inszenieren. Auch das Storytelling ist ein wichtiges Thema. Die Bundesliga hat da große Fortschritte gemacht und auch aufgeholt. Allerdings ist sie natürlich im Nachteil, weil diese Geschichten nicht unbedingt international sind. Dadurch, dass es in England passiert, auf Englisch, mit vielen Ausländern, sind die großen Geschichten auf dem Platz, aber auch darüber hinaus für ein Weltpublikum sofort verfügbar, nachvollziehbar. Man ist da auch leichter begeisterungsfähig, als wenn man über diesen Umweg Englisch dann zur Bundesliga kommt und sich damit dann befasst. Also das ist einfach in der Natur der Sache, aber auch ein bisschen natürlich auch Teil des Marketings und der Idee, die Premier League als globale Liga aufzustellen. Und dementsprechend, wenn du dieselbe Frage jetzt jemand in Thailand stellst oder in Indien oder in China, wird er wahrscheinlich Premier League sagen oder wird er wahrscheinlich einen Premier League-Verein nennen, für den er sich begeistert zuerst. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die sich für die Bundesliga interessieren, glaube ich, weniger geil oder aufregend finden. Das ist halt natürlich einfach eine völlig andere Ausgangsposition.
Das heißt, im Prinzip einer der Wettbewerbsvorteile, wenn man es mal so nennen will, zwischen den beiden Ligen ist für die Premier League, dass die Heimat halt englischsprachig ist und Englisch international besser vermarktet werden kann. Das im Prinzip nimmt das schon so ein Stück weit die erste Frage vorweg, die ich stellen wollte. Wie unterscheiden sich beide Ligen strukturell und von den Grundvoraussetzungen her? Was ja ganz häufig diskutiert wird, ist, dass ganz häufig diskutiert wird, ist, dass die Premier League so wahnsinnig viel reicher ist als die Bundesliga oder auch als alle anderen Ligen in der Welt. Und ich würde heute ganz gern mal darauf eingehen, ist es so? Es scheint auf jeden Fall so. Und warum ist das so? Woher kommt eigentlich das viele Geld? Und was dann wiederum ja aber auch nochmal wichtig ist, ist zu schauen, was hat das wiederum für einen sportlichen Impact? Ist die Premier League sportlich auch besser? Und ist sie insbesondere besser, weil Geld Tore schießt? Ich glaube, Otto Rehagel war es, der es gesagt hat. Da würde ich ganz gerne mit dir nochmal drauf eingehen wollen.
Also, da muss man sich schon ein bisschen weiter ausholen. Der Hauptunterschied ist, abgesehen von den marketingtechnischen Gründen und der Tatsache, dass in England natürlich oder Großbritannien auch auf ehemalige Kolonien natürlich eine große Strahlkraft auswirkt, das existiert alles im Vergleich zur Bundesliga natürlich nicht, also aus Sicht der Bundesliga nicht, ist der Hauptunterschied, dass englische Vereine schon seit mehr als 100 Jahren als Firmen geführt werden. Das heißt, jeder kann einen Verein kaufen und wieder verkaufen. Jeder kann Anteile erwerben, wenn man das nötige Geld mitbringt. Und so ist die Chance für Investoren, ob sie jetzt strategisch investieren wirtschaftlich oder eher politisch, wie zum Beispiel die Eigentümer von Manchester City, die Herrscherfamilie aus Abu Dhabi, die das mehr so als Marketing-Idee ansieht, auch Abu Dhabi zu positionieren, ist einfach die Möglichkeit, direkt in den Fußball zu investieren, ist einfach gegeben und viel größer und wird auch von den Fans und vom Publikum so akzeptiert. Also diese Angst, ausverkauft zu werden oder gekauft zu werden, wurde hier schon längst von den Hoffnungen und Träumen abgelöst, den reichsten und besten, spendabelsten Eigentümern zu finden, weil man mit dessen Hilfe dann sehr schnell nach oben kommt. Und das Beispiel Chelsea mit Roman Abramovich, Manchester City, aber auch auf kleinerem Niveau andere Vereine, zeigt halt, dass das hier A geht und B auch irgendwo akzeptiert wird als Teil des Profifußballs. Und das hängt damit zusammen, dass es historisch schon immer so war, weil Vereine, die anfangs den Fußball bestimmten, nach ein paar Jahren der Amateure, waren eben auch Profivereine von reichen Eigentümern, die Fabriken hatten, die große Händler waren und dann sich überlegt haben, für Fußball Geld auszugeben und die Leute zu begeistern und die Angestellten damit zu verwöhnen und sich dann die Spieler aus Schottland ursprünglich eingekauft haben. Also dieses System investieren, Geld reinstecken, damit die Qualität erhöht wird, das ist hier sehr, sehr stark verwurzelt.
Das heißt, diesen typischen eingetragenen Verein, wie es ihn in Deutschland gibt, gibt es im englischen Fußball nicht oder kaum.
Gibt es gar nicht.
Okay. Was viele Deutsche ja nicht verstehen oder wo der Zugang so ein Stück weit fehlt, ist, wenn ich ein Unternehmer bin und ich kaufe einen Fußballverein, dann habe ich ja im Prinzip die Option, so zu arbeiten, wie zum Beispiel in der NBA gearbeitet wird oder in der NFL, dass es echte Unternehmen sind, die auch Geld verdienen sollen im Zweifel. Oder ich kann halt sagen, das ist so ein bisschen mein Spielzeug oder es ist mein Marketinginstrument. Wie ist da die Gewichtung in der Premier League? Gibt es viele Eigentümer, die sagen, ich führe den Verein so, dass sich das unternehmerisch rechnet am Ende des Tages, dass ich da jedes Jahr irgendwie auch Geld mit verdiene? Oder ist es eher so, dass es eine Spielwiese ist für Marketingleute und Mäzene sozusagen? Wo dann letztendlich aus deutscher Perspektive immer die Gefahr besteht, dass wenn derjenige die Lust daran verliert, an seinem Spielzeug, dann geht das halt den Bach runter.
Ja, also die Mehrzahl der Eigentümer mittlerweile sind schon echte Investoren, in Anführungszeichen, die sich davon Rendite versprechen, die sehen, dass der Fußball vielleicht immer noch, obwohl es sich pervers anhört, unterbewertet ist als Lieferant von Entertainment. Und gerade die amerikanischen Investoren, die in den letzten Jahren sehr stark in die Premier League gekommen sind, mit Arsenal, mit Liverpool, mit Man United, denen geht es um allererste Linie ums Geld. Und die sehen einfach Wertschöpfung, die sehen Wertzuwachs, die sehen, dass die TV-Rechte bisher, muss man schauen, wie der nächste Vertrag ausfällt, sich kontinuierlich gesteigert haben, dass die Leute eigentlich nicht genug bekommen haben, nicht genug bekommen können. Und eben mit dem zweiten Hebel, dass das halt Weltmarken sind. Also du kannst halt als Eigentümer von Man United sprichst du zu Milliarden Menschen. Und das wird vielleicht der FC Bayern noch mit abstrichen können, aber dann wird es schon sehr, sehr schwierig für alle anderen Clubs, die nicht gerade Real Madrid und Barcelona heißen. Also das heißt, man hat einfach eine enorme Präsenz und auch eine enorme Möglichkeit, das zu monetarisieren. Und gerade United hat durch wirklich unzählige Sponsorendeals, das musste man sich mal auf der Webseite anschauen, es einfach geschafft, diese Marke überall zu platzieren. Und das hat sich vom sportlichen Erfolg fast schon abgekoppelt. Die letzte Meisterschaft gab es vor 6 Jahren. Seitdem ist man eigentlich nicht richtig konkurrenzfähig in der Liga. Das stört aber nicht, weil die Strahlkraft der Marke immer noch so stark ist.
Gibt es dann auch solche Situationen, dass die Fans quasi Investitionen fordern und eher darauf achten, dass die Eigentümer nicht zu viel Geld damit verdienen, sondern eher sagen, macht mal das Portemonnaie auf und uns interessiert mehr so ein Pokal als die Bilanz des Vereins am Jahresende. kauft nochmal einen guten Spieler, der schießt nochmal 3 Tore mehr und dann holen wir die Champions League.
Ja, das ist in der Tat der Fall. Also lange Zeit hat die Bundesliga auch im Vergleich dazu versucht, sich als die vernünftige, wirtschaftlich arbeitende Liga zu verkaufen. Das war aber kein Argument, was beim breiten Publikum gezogen hat, denn man schaut sich ja auch nicht die Weltmeisterschaft der Steuerberater an. Also es ging, den Leuten geht es um das Produkt, was letztendlich auf dem Rasen ist. Und wie das zustande kommt, ist dem neutralen Fan schon sowieso egal. Und dem Fan des bestimmten Vereines, der ist tatsächlich so ein bisschen in der Lage oder in der Situation wie ein Kind, das halt immer zum Papa oder Mama hingeht und sagt, komm, kauf mir ein neues Spielzeug. Und das ist jetzt aus deutscher Sicht mit den demokratischen Strukturen, fühlt es sich unangenehm an und fühlt sich nicht ganz richtig an. Aber hier hat man sich daran gewöhnt und erwartet es eben auch von den Eigentümern, dass sie kontinuierlich investieren. Nun hat die Premier League natürlich selber gemerkt, das ist ein Wettrüsten, das wir auch selber irgendwann nicht mehr finanzieren können, wenn alle pausenlos Geld reinstecken, dann wird der Markt so inflationär, dass es dann auch die ganz Großen nicht mehr schaffen. Deswegen hat man sich auch natürlich über Lizenzierungsmaßnahmen, ähnlich wie in der Bundesliga, ähnlich wie es auch die UEFA hat mit Financial Fair Play, so ein bisschen versucht, diesen Geldstrom sozusagen abzufedern oder abzuschwächen, weil man auch gemerkt hat, dass das Ganze überhitzt. Aber das heißt nicht, dass die Fans nicht dauernd online, offline, überall einfach sich wünschen, dass der Eigentümer, wer immer es auch ist, den neuesten Starstürmer bald präsentiert.
Also jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus wäre Tottenham so ein Verein, wo gesagt wird, die sind eigentlich wirtschaftlich ganz gut unterwegs, da werden immer gute Deals gemacht, da werden irgendwie die Spieler teuer verkauft, aber also in den letzten 20 Jahren gab es irgendwie einmal den Ligapokal, glaube ich, der geholt wurde und das war's und deshalb ist man so ein bisschen unruhig in der Fanszene von Tottenham.
Ja, enorm unruhig. Gut, bei Tottenham kommen 2 Sachen zusammen. Also A, wie du sagst, sie sind extrem clever, wenn es darum geht, Spieler billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Aber sie haben eben auch jetzt ein neues Stadion. Und das neue Stadion hat 1 Milliarde Pfund verschlungen, doppelte Kosten, die ursprünglich vorgesehen waren. Und das geht natürlich sofort zu Lasten des Budgets. Gerade wenn man bei Spurs zwar einen Milliardär als Eigentümer hat in Joe Louis, der aber eben das Ganze als Firma ansieht, die einfach sich selbst tragen muss und die auch rentabel sein muss. Und die Spurs haben nicht nur wegen ihrer relativ restriktiven Transferpolitik Ärger mit den eigenen Fans bekommen, sondern weil sie auch zusammen mit Newcastle eine der beiden Vereine waren, die Kurzarbeit beantragt haben für ihre Angestellten, natürlich nicht die Fußballer, sondern die Angestellten im normalen Betrieb. Und das kam bei der breiten Öffentlichkeit, aber auch bei den Spurs-Fans selber nicht gut an, weil man doch gesagt hat, dass selbst bei allen Problemen ein Club wie Spurs, gerade mit einem Milliardär als Eigentümer, in der Lage sein müsste, die Leute vollständig weiter zu bezahlen. Und nach 2 Wochen stärker Kritik haben sich auch die Verantwortlichen eines Besseren besonnen und das wieder zurückgenommen.
War es nicht bei Liverpool auch so, und meine ich gerade gelesen zu haben?
Genau.
Da sieht man dann auch die Wirkungskraft des Fußballs, wie stark das in die Gesellschaft reinwirkt, weil wenn Firma XY Kurzarbeitergeld beantragt, dann wird das genommen oder auch nicht. Wenn das ein Fußballverein tut, dann erregt das auf jeden Fall Aufmerksamkeit und führt zu Emotionen. Vielleicht, bevor wir die Sport- und Marketing-Themen nochmal ein bisschen beleuchten, nochmal einmal auf diese unternehmerische Vereinsführung zurückkommend. Ist es im Prinzip nicht so, jemand kauft einen Verein, investiert dann einen Betrag X und erwartet dann auf diesen Betrag über die Jahre Rendite? Das heißt, im Prinzip gibt so ein Eigentümer immer nur eine Anschubfinanzierung, um das nächsthöhere Level sportlich und damit dann auch finanziell zu erreichen. Ähnlich wie man, hier würde man vielleicht sagen, in der Berliner Startup-Szene, man bringt sein Unternehmen an die Börse, sammelt einmal Geld ein, mit dem man dann Wachstum finanziert. Ist das so ein bisschen vergleichbar?
Ist auch stark unterschiedlich bei den verschiedenen Eigentümern. Also es gibt Eigentümer wie die Glazer-Familie aus Amerika, die United mit einem Leverage-Buyout gekauft hat. Das heißt, da ist überhaupt kein Geld in den Verein reingesteckt worden, sondern man zieht eher über Tilgungen Geld aus dem Verein raus. Es gibt Stan Kroenke, der Eigentümer von Arsenal, der den Verein gekauft hat, aber relativ wenig investiert. Er einfach sagt, der Verein kann sich selbstständig gut tragen. Warum muss ich als Eigentümer irgendwelche Verluste ausgleichen? Das will ich nicht. Chelsea ist ein bisschen anders. Und da greift Roman Abramowitsch regelmäßig in seine eigene Tasche, um Verluste auszugleichen. Liverpool ist ein gutes Beispiel von sehr strategischen Investoren, die investieren, aber sehr gezielt. Die zum Beispiel gesagt haben, ja, wie kann ich Liverpool konkurrenzfähiger machen? Klar, hilft, wenn ich einen guten Trainer habe und eine gute Mannschaft. Aber auf Sicht hilft es mehr, wenn ich eine neue Tribüne habe, die die Stadionkapazität stark erhöht. Dann haben die eben eine neue Haupttribüne gebaut und überlegen jetzt eine der anderen Tribünen auch zu modernisieren. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da Leute kommen und sagen, wir hauen jetzt mal eine Milliarde für Spieler raus. Das gab es auch so schon als Ansatz bei Abu Dhabi und City. Aber viele, und da würde ich dann Abu Dhabi auch mit einschließen, investieren eben auch in die Infrastruktur, in das Ausbildungssystem, in die Stadien, in das Marketing, in das Setup, um zu schauen, dass der Verein auf Dauer sich selber trägt. Denn dann wird er erst eigentlich auch als Objekt für den nächsten Käufer interessant.
Ja.
Dem Moment, wo man merkt, der Verein wirft starke Gewinne ab, spielt regelmäßig in der Champions League, braucht gar nicht dieses ständige Investment, dann ist er natürlich als mögliches Verkaufsobjekt viel, viel interessanter als ein Verein, der defizitär ist, wo ich als Investor jedes Mal 50, 60 Millionen ausgleichen muss. Also selbst die Investoren denken da in der Regel doch eher langfristiger und versuchen den Verein nach ihren Investitionen so hinzustellen, dass er sich selber tragen kann.
Das heißt, selbst so eine, selbst die Herrscherfamilie von Abu Dhabi tut da jetzt über die Jahre 1,5 Milliarden Euro rein und macht dann aber auch irgendwann einen Strich drunter und sagt, der Verein muss sich jetzt alleine tragen, muss letztendlich zukunftsfähig sein, auch ohne zusätzliche Investitionen.
Ja, Abu Dhabi ist natürlich ein Sonderfall. Weil viele der Einkommen, der Sponsorengelder, oh, Entschuldigung, jetzt druckt meine Frau gerade was aus.
Das ist die Zeit von Homeoffice. Genau.
Viele der Sponsoren, und das ist auch ein Problem mit der UEFA, sind Scheinsponsoren oder sind Sponsoren, die selber Teil des Setups von Abu Dhabi sind. Und es ist sehr schwer zu sagen, was würde jetzt wirklich passieren, wenn der Verein sich ganz normal in Anführungszeichen auf dem normalen Markt bewegen müsste und versuchen müsste, seine Ausgaben zu regenerieren. Das ist schwierig und hat auch ständig Probleme mit der UEFA, die durch ihr Financial Fair Play System ja auch Vereine dazu zwingt, weitestgehend selbstständig zu wirtschaften. Und deswegen gibt es da schon einen Konflikt. Aber Abu Dhabi ist ein extremes Beispiel, weil da eben auch nicht unbedingt klar ist, ist das wirklich eine wirtschaftliche Investition oder geht es tatsächlich eher darum, Abu Dhabi zu präsentieren, sich selber auch durch Soft Power eine Visibilität, also eine Sichtbarkeit zu schaffen als kleiner Staat. Ich glaube, die sind so der ganz große Outlier. Der Rest orientiert sich doch sehr viel stärker an wirtschaftlichen Prinzipien.
In Deutschland fragen sich ja tatsächlich viele Leute, warum passiert das da eigentlich in Manchester? Was verfolgt Abu Dhabi mit den Investitionen? Und im Prinzip, wenn ich richtig interpretiere, was du sagst, hat das schon auch ein Stück weit damit zu tun, dass ich als Besitzer eines renommierten Premier League Clubs besseren Zugang habe, wahrscheinlich zu Politik, zu Wirtschaft, dass ich die Strahlkraft dieser Marke Manchester City für mein Marketing nutzen kann, dass ich einfach letztendlich Business und Politik mit dem Sport verknüpfe und Manchester City so ein Stück weit auch Türöffner ist für die Abu Dhabi-Herrscherfamilie, um in Europa Geschäft und Politik zu machen.
Ja, 100% richtig. Und gerade wenn man es geschickt und schlau macht, Und das hat Manchester City gemacht, beziehungsweise die Herrscherfamilie, und dann eben nicht nur Spieler kauft, sondern ein komplettes neues Vereinszentrum mit mehreren Stadien für Jugendmannschaften baut und eigentlich komplett einen ganzen Stadtteil saniert. Okay. Also davor in den Eastlands bei City, das war so eine brachliegende postindustrielle Ruinenlandschaft. Da war einfach gar nichts, wenn man da kaum hingefahren ist. Da konnte man überall das Auto einfach hinstellen in die Pampa. Und jetzt sind da auf, ich weiß nicht wie vielen Hektar, ist da ein praktisch neues Stadtzentrum entstanden. Und es ist klar, dass man mit derartigen Investitionen sofort natürlich auch eine Macht hat und eine Wirkung hat. Thanks. Und in der Lage ist, zumindest lokal, aber dann natürlich darüber hinaus, seine eigenen Themen zu positionieren. Und man hat das jetzt sehr stark gesehen. Es gibt viele City-Fans, die einfach auch ihre Eigentümer gegen alle politischen Fragen oder Bedenken auch aktiv unterstützen und dann sozusagen fast schon so als Social-Media-Armee auftreten und bei jeder Diskussion, wenn es um Abu Dhabi geht, um Menschenrechte und so weiter, sofort ein halbes Dutzend City-Leute schreiben, ja, aber was ist denn mit Man United oder das kann man doch gar nicht so sehen. Also man hat sich da schon, wenn auch auf einem überschaubaren Niveau, Einfluss gekauft und das ist Teil auch des Systems und Teil auch der Idee, eben sich über den Fußball die Möglichkeit zu verschaffen, Dinge zu kommunizieren und auf Dinge Einfluss zu nehmen, die sonst, wenn es nur ein Hochhaus wäre oder vielleicht eine Firmenbeteiligung bei einem großen Unternehmen, zu abstrakt wären.
Okay. Wird das in den britischen Medien thematisiert?
Ja, natürlich wird thematisiert. Also von den Broadsheets, von den seriösen Zeitungen natürlich. Es ist jetzt kein Thema, das die Leute wahnsinnig stark umtreibt. Dafür ist einfach der Golf und so weiter. Diese Themen sind ein bisschen abstrakt, ein bisschen zu weit weg so für die breite Masse. Auch schwieriges Thema. Ja, wie viel soll man da wirklich glauben, wenn es darum geht, dass die Verhältnisse sich zum Beispiel für Arbeiter verbessern dort? Der FC Bayern hat ja mit Katar ein ähnliches Thema, was einfach schwer, glaube ich, schwer ist, wenn es darum geht, an dem Fußball anzudocken, weil Fußball natürlich eigentlich nicht über Argumente und Fakten und Statistiken funktioniert, sondern über Emotionen.
Ja.
Und sich, glaube ich, egal von welcher Seite man zu dem Thema kommt, immer schwer tut, wenn es um solche, sag mal, ernste Sachen geht, für die man auch großes Wissen braucht und sich erstmal einlesen muss. Also es ist nicht so, dass das sozusagen täglich ein Thema ist, aber da der Verein mit Pep Guardiola einen sehr, sehr guten Trainer hat und sie zumindest bis vor dieser Saison auch die Liga dominiert haben, war das natürlich schon mehr ein Thema, als es vielleicht sogar den Eigentümern lieb war, weil die Rückkopplung dann immer sofort war, zu welchem Preis passiert das hier? Wir sehen, dass Manchester City den besten Fußball spielt in der Liga, aber wer zahlt dafür? Und ist das eigentlich sozusagen, wie soll man sich dazu moralisch positionieren? Also diese Frage tauchte schon immer wieder auf. Es gab aber, glaube ich, keine richtig gute Antwort dafür.
Ist das ein Stück weit wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland, wo ein RB Leipzig ja durchaus sehr guten Fußball spielt, auch mit, nicht originär Fußballgeldern dahin investiert wurde. Und sicherlich eine ganz andere, da steckt sicherlich eine ganz andere Zielsetzung dahinter, als sie bei Manchester City, als es da der Fall ist. Aber ähnlich ist wahrscheinlich auch da, dass die Traditionalisten draufschauen und sagen, irgendwie der Fußball ist gut, es macht auch Spaß, es wird viel Infrastruktur drumherum geschaffen, es ist für die Stadt gut, es ist für die Region gut. Zu welchem Preis das alles kommt, wird dann mal thematisiert und mal halt auch nicht. Und mein Gefühl wäre, je größer der sportliche Erfolg ist, desto weniger werden die Themen drumherum thematisiert. Zumindest am Standort des Clubs dann.
Ja, mit Sicherheit. Aber also das größte Problem für mich ist oft, Engländern zu erklären, was eigentlich das Problem ist mit RB Leipzig. Denn jeder sagt hier, ja, klar, Investor kauft einen Verein, macht den Verein konkurrenzfähig, pumpt da Geld rein, hat auch noch eine super Nachwuchsarbeit. Wo ist das Problem? Und ich muss denen dann immer sehr aufwendig erklären, warum es in Deutschland anders ist und so weiter. City ist halt nur deswegen, in Anführungszeichen, problematisch, weil dahinter halt ein Staat steckt, der ja mit fragwürdigen Prinzipien einfach die eigenen Menschen und natürlich auch die Arbeiter dort behandelt. Wenn das nicht der Fall wäre, also wenn es ein Marketingunternehmen wäre und nicht aus Abu Dhabi käme, sondern, was ich, PepsiCo, dann wäre überhaupt diese Diskussion in England gar nicht vorhanden. Weil jeder sagen würde, ja, vollkommen okay, ob das jetzt Pepsi gehört oder dem reichen Typen, der mit dem Internet sein Geld verdient hat oder mit einem Online-Casino, ist mir eigentlich egal.
Ja, das heißt, Dietmar Hopp hätte sich lieber Newcastle United kaufen sollen, als in Hoffenheim zu investieren. Dann würde er ruhiger leben.
Absolut. Also gerade bei Newcastle hätten sie sich sehr gefreut über Dietmar Hopp.
Okay. Ja, wenn wir, es gibt unterschiedliche Eigentümerstrukturen, unterschiedliche Ideen der Eigentümer, was sie vereinen, ist halt, dass durchaus Geld investiert wird auf die eine oder andere Art. Aber das ist ja auch nicht der einzige Finanzstrom. Das meiste Geld kommt ähnlich wie in Deutschland ja vom Fernsehen auch in Großbritannien. Aber warum ist es da so viel mehr Geld, was da kommt? Womit hängt das zusammen?
Das hängt ein bisschen mit der Medienlandschaft zusammen. Es gab hier in Großbritannien sehr viel später erst terrestrisches Privatfernsehen. Das heißt, wenn ich wirklich mehr als 5 Kanäle oder 4 waren es noch in Anfang der 90er empfangen wollte, musste ich tatsächlich ein Sky-Abo kaufen. Und das Sky-Abo versprach mir dann nicht nur 50 neue Kanäle, die dazu kamen über die Plattform, sondern eben auch Live-Fußball. Und Live-Fußball in einem Land, das keine Sportschau kennt, sondern erst gegen 10:30 mir die ersten Highlights von einem Samstag zeigt. Das heißt, Sky war hier in einer ganz anderen Position, auch mit ganz anderen Möglichkeiten. Und dazu kam dann in den letzten Jahren mit BT Sport, dem Äquivalent der Telekom, ein Konkurrent, der eben auch ganz massiv um diese Rechte mitgeboten hat. Und wir haben dann innerhalb von wenigen Jahren fast eine Verdopplung der TV-Rechte erlebt. Die Bundesliga entwickelt sich auch ähnlich gut, aber halt von einem viel niedrigeren Niveau. Und dazu kommt, dass die Gründe, die wir vorhin angesprochen haben, eben das internationale Produkt Premier League zum begehrtesten macht, was den Fußball angeht, was den Liga-Fußball angeht, weltweit. Und da im Ausland fast das Gleiche generiert wird, vielleicht wird es bald auch mehr sein wie im Inland. Da ist in Deutschland die Schere noch sehr, sehr weit entfernt.
Ist es richtig, dass die Premier League international auch Pay-TV verkauft und die Bundesliga international hauptsächlich im Free-TV läuft?
Nee, das kann man nicht so sagen, weil jeder Deal tatsächlich ein eigener Deal ist. Die Bundesliga hat gerade früher sehr viel Wert darauf gelegt, frei empfangbar zu sein. Es gab eine Kooperation mit dem chinesischen Staatsfernsehen, was der Bundesliga sehr geholfen hat. Aber mittlerweile ist man an einen Punkt angelangt, wo die Premier League auch schon lange ist, zu sagen, wer am meisten zahlt, bekommt das Produkt und alles andere ist uns jetzt egal. Gerade aktuell hat ja die Bundesliga einen Vertrag abgeschlossen mit ESPN.
Ja.
Für die nächsten 6 Jahre.
Das ist in den USA.
Das ist in den USA. Und ESPN ist ein klassischer Pay-TV-Sender.
Okay.
Über das Kabelfernsehen. Davor waren sie bei Fox. Fox läuft auch auf den Kabelkanälen. Dann gab es teilweise Spiele, die frei verfügbar waren. Teilweise musste man dann wieder extra Abos abschließen. Das war der in der Bundesliga sehr unrecht. Aber letztlich geht es darum, wer das meiste Geld auf den Tisch legt. Natürlich will die Bundesliga genau wie die Premier League einen Partner haben, der das irgendwie refinanzieren kann, wo nicht die Gefahr groß ist, dass er pleite geht. Das gab es auch schon in der Vergangenheit, auch in Deutschland natürlich mit dem Kirchimperium. Aber die Plattform ist erstmal zweitrangig. In erster Linie entscheidet tatsächlich das Geld. In Deutschland ist das noch ein bisschen anders, weil natürlich über die Sponsoren und über auch die Fernsehgewohnheiten der Menschen immer noch der Wert einer Sportschau und auch eines aktuellen Sportstudios sehr hoch ist und deswegen immer versucht wird, das so ein bisschen auszugleichen. International spielt das aber keine Rolle.
Inwieweit gibt es einen Unterschied bezüglich der nachwachsenden Fans? In Deutschland gibt es Stimmen, die sagen, je mehr der Fußball hinter die Bezahlschranke wandert, desto schwieriger wird es, künftige Fangenerationen heranzuziehen, sozusagen. Weil mit, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren sitzt man abends um 18 Uhr und guckt mit dem Vater zusammen die Sportschau. Wenn das wegfällt, könnte es sein, dass irgendwann eine Fangeneration nicht da ist, dass sie fehlt. In England scheint das ja zu funktionieren. In Deutschland besteht so ein bisschen die Angst. Würdest du das teilen oder würdest du sagen, selbst wenn der komplette Fußball in Deutschland hinter der Bezahlschranke verschwindet, das wird dem Fantum keinen Abbruch tun?
Also ich glaube, es muss schon eine Art von frei verfügbaren zumindest Highlights geben, sprich Sportschau, um den Leuten sozusagen die Grundversorgung zu gewährleisten. Niemand muss unbedingt alle Spiele von allen Ligen sehen, aber man möchte doch eine Chance haben, die wichtigen Szenen zu sehen. Und ich kann jetzt nur extrem aus der englischen, britischen Perspektive erzählen. Hier ist die Premier League seit 1992, 93, was Live-Spiele angeht, nur hinter der Bezahlschranke zu sehen. Und seitdem ist der Fußball um ein Unermessliches gewachsen, was Geldströme, was Publikum und so weiter angeht. Die Leute schauen es dann im Pub an oder sie streamen es mittlerweile. Also das ist ja das in Anführungszeichen das Problem, dass egal wie schwierig der Fußball es den Leuten macht, über mehrere Abos oder über ja, die verschiedensten technischen Möglichkeiten, die man mittlerweile als Fan in Anspruch nehmen muss, um das alles zu verfolgen zu können, die Leute werden trotzdem nicht satt davon. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn man hört, so ja, die Blase wird platzen und das Ding fährt alles an die Wand. Weil diese Argumente kommen wirklich seit 25 Jahren halt alle zwei Jahre hoch und letztlich hat sich überhaupt nichts verändert. Im Gegenteil, es gibt noch genügend Leute, und da kommen wir wieder auf die Anfangsfrage zurück, die sagen, ein Produkt, das so eine derartige Loyalität hat, dass die Leute sich gar nicht anders helfen können, als einzuschalten, wenn ihr Verein spielt, die es dann unbedingt auch noch live schauen müssen und nicht als verzögerter Stream über irgendwelche Raubkopien und so weiter und dann auch, dass die illegalen Streams noch nicht so gut sind, dass man deswegen auf das Fernseherlebnis verzichten möchte. Wo gibt es denn noch so ein Produkt? Gibt es ja keins mehr. Und die Zahlen der Nationalmannschaft zum Beispiel, egal gegen wen die spielen, wenn das Ding live läuft, schauen mindestens 10 Millionen zu. Und
okay.
Das heißt, das wird sich nicht ändern.
Das heißt, Fußball macht süchtig, sozusagen. Also gut, das kann ich auch persönlich ein Stück weit nachvollziehen, muss ich gestehen. Jetzt haben wir relativ viel über Geld geredet. Man kann sagen, okay, Premier League ist die reichste Liga der Welt. Wenn wir auch mal außen vor lassen, woher kommt das Geld? Und es wird auch jenseits des Sports investiert.
Da möchte ich noch kurz einen Satz dazu sagen. Also der Richard Scudamore, der frühere Chef der Premier League, sprach immer von dem goldenen Kreislauf. Und das ist ein ganz schönes Bild, weil sein Argument war, das Geld, was investiert wird über die Eigentümer, kommt über das gesteigerte Ansehen, die gesteigerte Aufmerksamkeit über TV-Rechte, Werbegeld und so weiter wieder rein. Und mit jedem neuen Eigentümer kommen neues Publikum dazu. Jetzt gerade aktuell wird Newcastle nicht von Dietmar Hopp übernommen, sondern wahrscheinlich von einem saudi-arabischen Staatsfonds. Dann hast du auf einen Schlag ein ganzes Land, das dann auch in der Premier League mitspielt und dann seinen eigenen Verein hat. Und deswegen werden die Rechte dann in Saudi-Arabien mit einem Schlag natürlich sofort wieder nach oben gehen. Also das ist ein sehr schönes Bild, um, glaube ich, zu verstehen, warum diese Offenheit, diese Neoliberalismus, den die Premier League wirklich stark verkörpert, warum der eben auch funktioniert.
Okay. Das heißt aber dann auch, dass die ich sag mal, traditionellen Manchester United-Fans auch davon profitieren, dass, dass es den eben angesprochenen Investor gibt in Newcastle und dass Manchester City einen internationalen Investor hat und dass im Zweifel auch die Arsenal-Besitzer in den USA darüber reden, dass ihnen Arsenal gehört und vielleicht von da aus dann auch noch jemand die Liga beobachtet. Also das streut dann weltweit.
Absolut. Und das ist ja auch das Problem des FC Bayern, dass das eben in der Bundesliga noch nicht der Fall ist. Der FC Bayern hat mit Dortmund einen Konkurrenten halbwegs auf Augenhöhe. Und was die Bundesliga bräuchte, wären eben mehrere FC Bayerns. Denn letztendlich entscheidet sich die Attraktivität des Produkts nicht unbedingt von der Konkurrenzfähigkeit, das ist auch wichtig, aber noch stärker von der Anzahl der Fans, der Vereine, die interessant sind und die für Leute interessant sind und dem man eben auch zuschaut, weil sie stark sind, weil sie Erfolg haben. Und das fehlt so ein bisschen der Bundesliga bei all dem Entertainment und bei all den schönen Geschichten, die auch gerade dieses Jahr funktionieren. Gibt es eben noch zu wenig große Vereine mit Strahlkraft.
Ja. Und bedeutet es in dem Fall nicht auch, dass man sagen kann, okay, ich sag mal so, der typische Düsseldorf, Gladbach oder Hamburg-Fan, wobei Hamburg-Fan in diesem und im letzten Jahr ja nicht, aber vielleicht im nächsten Jahr wieder, der guckt halt Bundesliga, der guckt so oder so Bundesliga, auch egal, ob die Bayern zum 18. Mal hintereinander Meister werden oder nicht. Aber international, in der internationalen Vermarktung, da muss es oben auch an der Spitze eng zugehen, um einfach auch Interesse international zu erzeugen, weil die tiefe Bindung zu den Vereinen nicht da ist beim internationalen Publikum, weil da Spannung und Entertainment oder das aus der Spannung heraus produzierte Entertainment dann sehr, sehr wichtig wird.
Ja, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt eng zugehen muss. Also im Idealfall geht es natürlich eng zu, sondern dass es die Vereine, es muss genügend Vereine geben, für die ich mich interessiere.
Wie definiert man so ein Interesse dann? Oder woher kommt das Interesse, wenn es nicht der sportliche oder die Chance auf den Titel ist? Hängt das daran auch, welcher Trainer da ist und welcher Star spielt da und keine Ahnung, welche Spielerfrauen sitzen auf der Tribüne oder?
Ja, Spielerfrauen weniger, aber natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das englische System auf Deutschland übertragbar wäre, wenn jetzt Borussia Mönchengladbach von einem russischen Milliardär gekauft werden sollte, dann wird auf einmal ganz Russland dann zuschauen. Also das ist vielleicht ein bisschen verkürzt und übertrieben ausgedrückt, aber letztendlich funktioniert es so. Also klar, im Idealfall hast du in jeder Liga 3-4 Vereine, die nicht nur die Meisterschaft gewinnen können, sondern die so gut sind, dass sie auch die Champions League gewinnen und deswegen objektiv Spitzenvereine sind. Das ist in der Bundesliga mit Bayern und damit Abstrichen bei Dortmund und RB Leipzig vorhanden. Aber dann, wenn es weiter runtergeht, wird es schon ein bisschen problematischer. In der Premier League hattest du bis vor kurzem, die letzten 2 Jahre waren ja sehr, sehr einseitig mit Manchester City und Liverpool, das Gefühl, dass zumindest 4, vielleicht sogar 6 Vereine um die Meisterschaft mitspielen und auch alle die Champions League gewinnen können. Ja,
aber zumindest war es
potenziell.
Zumindest war es aber ja auch in den letzten beiden Jahren so, dass es nicht der gleiche Verein war. Einmal ist Manchester vorweg marschiert und dann ist halt Jürgen Klopp vorweg marschiert. Das macht ja schon auch dann nochmal ein bisschen Abwechslung, ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht eine letzte Frage zu dem Komplex. Wenn wir kurz einen Abstecher nach Spanien machen, da haben wir mit Real Madrid und Barcelona ja zwei Mitglieder oder von Mitgliedern besessene Vereine, die auch ihren Vorstand oder ihre Präsidenten über Wahl sozusagen bestimmen. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass die beiden Vereine den spanischen Fußball dominieren und dass die beiden auch dafür sorgen, dass der spanische Fußball überhaupt international Reichweite bekommt, vielleicht mit Abstrichen Atletico noch dazu. Aber wie schaffen die beiden Vereine das? Ist das ganz stark Historie, dass die international so eine große Aufmerksamkeit erzielen? Oder ist es einfach, weil es spanischsprachig ist und Südamerika einen großen Impact hat und da sehr viel Aufmerksamkeit herkommt?
kommt alles zusammen. Also die historische, der historische Faktor, gerade mit Real Madrid, der politische fast schon soziologische Komponente, die Barcelona mit dem Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien mitbringt und natürlich einfach auch die Fähigkeit, große Gelder zu generieren. Also Real Madrid hat nichts anderes gemacht, als FC Bayern das macht, einfach es geschafft, über die Jahre sicher zu gehen, dass man jede Saison einfach als reichste Mannschaft, als reichster Verein anfängt und dementsprechend einfach die besten Möglichkeiten hat, auch die besten Spieler zu verpflichten. Barcelona macht das seit knapp 20 Jahren ähnlich gut, aber nicht so konstant. Alle anderen fallen natürlich ab. Deswegen, das ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, ja, spanischer Fußball ist interessant, aber letztlich sprechen wir von 2,5 bis 3 Mannschaften. Und in der Bundesliga ist es halt 1,5 Mannschaften bisher. Ja. Und wenn das sich mal ändern sollte, spricht nichts dagegen, dass die Bundesliga diesen großen Rückstand zu der Premier League aufholt. Aber es wird einfach schwer, weil diese Vereine nicht da sind. Und die Premier League ist nicht deswegen die beste Marke, weil sie einfach unter sich eben Marken vereinen, die fast noch größer sind. Also Man United ist wahrscheinlich als Marke und Liverpool auch interessanter als die Premier League an sich.
Ja.
Und da musste die Bundesliga auch mal irgendwo hinkommen, kann aber aus eigenem Antrieb da, glaube ich, nicht so viel machen, denn es muss einfach neben dem FC Bayern und neben Dortmund müssen noch 3-4 Vereine erwachsen, die auf dem Niveau mitspielen können, auf Dauer.
Okay. Das heißt, Leipzig muss sich stabilisieren dort oben und dann noch, ja, wer auch immer, das wechselt ja ganz gut durch. Aber jetzt haben wir relativ viel über Geld gesprochen und Macht und Strukturen sozusagen. Wenn wir mal auf den Sport gucken, wenn du die Spiele dir anschaust, der Premier League, sind die tatsächlich so viel besser rein vom Fußballerischen oder sind sie einfach nur anders? Wie würdest du es einschätzen? Da gibt es ja auch absolut geteilte Meinungen, je nachdem, mit wem man sich unterhält und aus welcher Ecke der oder diejenige kommt. Heißt es, der englische Fußball ist schlicht besser, ist schneller, ist wettkampfhärter. Oder man sagt einfach, naja, aber wenn man mal so international zurückguckt, es gab ein paar Jahre, da haben die Deutschen dominiert, die Champions League, und dann gab es ein paar Jahre, da waren die Spanier ganz weit vorn und dann auch mal wieder die Premier League-Vereine. Das wechselt eigentlich ganz gut durch. Eigentlich gibt es da also sportlich nicht so viele Unterschiede oder nicht so große Unterschiede. Wie würdest du das einschätzen?
Ist ganz schwer zu beantworten, weil natürlich die Frage ist, was ist der Maßstab? Ist der Maßstab, was die ersten 3-4 Vereine machen und können? Da würde ich sagen, sind wir jetzt in der Situation, wo mit Manchester City und Liverpool eben zwei Clubs sind, die nicht nur in England das Maß aller Dinge sind, sondern wahrscheinlich auch, obwohl Liverpool jetzt rausgeflogen ist, zu den beiden besten Mannschaften in Europa zählen würden. Und der FC Bayern kommt da allmählich wieder hin, hat aber in der Liga keine Mannschaft, die wirklich auf demselben Niveau spielen kann. Also wenn wir es nur ganz oben vergleichen und an den Champions League Ergebnissen festmachen, müssen wir sagen, dass die Premier League in den letzten Jahren besser war. Das heißt aber nicht, dass ein Spiel Norwich gegen Burnley unbedingt interessanter und besser anzuschauen ist als Paderborn gegen Köln. Da würde ich dann eher Zweifel haben. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, die Premier League einzigartig machen. Also tatsächlich ist der Fußball schneller, weil weniger gepfiffen wird. Das kann man auch nachweisen. Es wird mehr durchgewunken und deswegen entsteht mehr. Ob das besser ist, ist eine Frage, was besser heißt. Also fühle ich mich deswegen besser unterhalten? Ja, vielleicht. Würde ich aber gerne auch mal sehen, dass der Ball über 3-4 Stationen unfallfrei zugespielt wird? Ja, möchte ich vielleicht auch mal sehen. Dann ist es dann vielleicht ein bisschen langsamer, aber ästhetisch anspruchsvoller. Was die Premier League super macht und was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass nur etwa die Hälfte aller Spiele live gezeigt werden in Großbritannien. Das heißt, sie haben A, noch wahnsinniges Potenzial, was die Fernsehgelder angeht, denn die Hälfte der Spiele läuft schlichtweg nicht live. Und B, man sieht in der Regel eben auch bessere Spiele nur. Man sieht Norwich 3-4 Mal im Jahr vielleicht live, was nicht gut für Norwich ist, was aber gut ist, um die Strahlkraft der Marke Premier League und auch das sozusagen die Idee der Qualität hochzuhalten, weil sie eben nicht wie in der Bundesliga, wenn ich da, kann ich ja jedes Spiel live anschauen, so ein bisschen auch verwässert wird in der Masse von Spielen, okay. die dauernd gezeigt werden. Deswegen, hier sind es weniger Spiele, sie werden mehr inszeniert. Jedes Spiel ist gefühlt so ein Spitzenspiel, was dann live kommt. Und das hilft auch so ein bisschen, das Gefühl zu erwecken, dass da mehr passiert, dass es aufregender ist, dass es vielleicht auch besser ist, aber es ist eben auch Teil oder eine Folge der Struktur, wie Spiele hier gezeigt werden und welche Spiele gezeigt werden.
Okay, das heißt, nochmal so zurück zu dem ersten Punkt, wenn Arsenal gegen Chelsea spielt, ist ähnlich gut vermarktbar, wie wenn Man City gegen Liverpool spielt oder Chelsea gegen Man United. Das heißt, es gibt viele, viele Partien, die einfach top sind, entweder vom sportlichen Niveau oder aus der Marketingperspektive oder am besten beides.
Sind wir eben in Deutschland noch nicht so weit. Das schaffen wir so ein bisschen, wenn es darum geht, das Derby zu verkaufen. Schalke gegen Dortmund, das glaube ich, ist mittlerweile ein Begriff geworden.
Ja.
Bayern natürlich auch. Aber dann, Leipzig ist jetzt so als Start-up-Verein ein Thema, aber natürlich noch keine, der richtig Emotionen bei den Leuten auslöst. Es sei denn negative in Deutschland, aber bei den neutralen Beobachtern, die schauen dann eine Mannschaft und können sich vielleicht an der Mannschaft erfreuen, aber der Vereinsname, da ist keine Resonanz, da schwingt wenig mit. Und das ist natürlich ganz anders in der Premier League, bei Vereinen, die es halt schon mehr als 100 Jahre gibt.
Ja. Ist dann ist auch Kommunikation ein Thema? Das heißt, wenn du jenseits von Bayern und Dortmund einen Verantwortlichen, gerade auch einen sportlichen Verantwortlichen sprechen hörst, dann ist es tendenziell immer kontrollierte Offensive. Ja, wir wollen erfolgreich sein, ja, wir wollen angreifen, aber ja, welchen Platz jetzt, da wollen wir uns nicht so genau drauf festlegen und wir müssen ja auch nicht in die Champions League kommen, weil die UEFA, Euroleague ist ja auch schon ein Erfolg, wenn wir es dahin schaffen, das muss man ja auch mal sehen. Ist das in England anders? Also wird da stärker nach vorne gegangen? Wird das mehr als, wir sind Spitze vermarktet und jetzt lass mal Gas geben hier? Oder ist man da auf der Kommunikationsebene, gerade bei den sportlich Verantwortlichen, auch eher zurückhaltend?
Ist ein bisschen anders, denn in England spricht eigentlich nur der Manager, spricht der Trainer. Also man hört von Sportdirektoren, Vorständen und so weiter gar nichts. Okay. Die halten sich komplett zurück. Vielleicht einmal im Monat sagt irgendjemand was dazu, aber dann auch nicht weniger zu sportlichen Dingen, sondern mehr zu finanziellen oder strategischen. Und es liegt dann am Trainer selbst, inwieweit er sich da positionieren möchte. Klopp ist ja ein gutes Beispiel dafür, für jemanden immer zu sagen, ja, keine Ahnung, was in 4 Monaten ist. Wir interessieren uns jetzt nur fürs nächste Spiel.
Ja.
Und diesen Sound hat er aus Dortmund mitgenommen und das funktioniert halt. Aber man könnte jetzt auch sagen, ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, aber das wird er nicht mehr ändern.
Ja, ja.
Ich glaube, der größere Unterschied ist nicht so sehr so der Inhalt, sondern einfach die Kommunikationsstrukturen, die hier komplett dem Trainer überlassen werden, der gefühlt alle 2 Tage eine Pressekonferenz gibt, weil es eben auch mehr Spiele gibt als in Deutschland. Und aber dann nie die Angst haben muss, dass hinter seinem Rücken dann in der Mixzone der Sportdirektor was ganz anderes erzählt und ihn dann irgendwie bloßstellt. Das ist noch so ein bisschen die alte Schule, dass der Trainer das Gesicht des Vereines ist und auch die Stimme und nur inoffiziell über Briefings vielleicht mal ein bisschen was verlautet wird, aber nicht on the record. Das darf nur vom Trainer kommen.
Okay. Ist jetzt aber nicht nur in der Kommunikation so, sondern auch im täglichen Arbeiten und auch bei Spielerverpflichtungen, dass tatsächlich das englische System dem Verantwortlichen auf der Bank mehr Macht einräumt als einem deutschen Trainer, oder? Oder ist das eher so ein Ding, was deutsche Trainer immer nur kommunizieren, wenn sie selber wieder in der Kritik stehen?
Ja.
Wie ist es wirklich?
Das hat ja Jürgen Klinsmann neulich gefordert, sozusagen diese Rückkehr zum oder diese Wandlung hin zum britischen System. Da muss man sagen, das gibt es seit 10, 15 Jahren so gar nicht mehr. Da haben auch die Vereine erkannt, dass es viel, gerade bei den Preisen heutzutage, was die Ablösen und die Gehälter angeht, unmöglich ist, einem Trainer die alleinige Verantwortung zu begeben. Denn der Trainer ist in 2 Jahren weg.
Ja.
Und dann habe ich eine Mannschaft, die der neue Trainer nicht gut findet und der fängt dann an, die halbe Mannschaft wieder zu verkaufen und ja. Ich mache riesige Verluste. Das geht nicht. Also man hat sich da auch angewöhnt, Sachen im Verbund zu lösen mit Sportdirektoren, die zwar nicht, wie gerade gesagt, auftauchen, die aber letztendlich auch ganz stark bei der Kaderplanung involviert sind. Und es ist nicht so, wie vor 10, 15 Jahren, dass ein Alex Ferguson selber sich noch die Spieler angeschaut hat und dann mit denen auch noch verhandelt, was für Verträge sie bekommen. Ja. Also diese Zeit ist tatsächlich vorbei. Selbst in der Premier League hat man erkannt, dass das nicht mehr machbar ist. Also dass du kannst einen Verein so nicht mehr führen. Dafür ist das zu komplex geworden. Und dafür ist natürlich auch die Internationalisierung ein zu großes Thema. Denn wenn meine mögliche Verstärkung als Manchester United, die wird wahrscheinlich nicht aus Schottland kommen und die wird wahrscheinlich auch nicht aus der zweiten Liga kommen in England, sondern die wird wahrscheinlich eher aus Frankreich kommen oder aus Brasilien.
Ja.
Wie soll ich mich als Trainer darum kümmern,
Wer
der beste brasilianische Linksverteidiger ist? Das kann nur jemand machen, der das hochprofessionell und mit einer gewissen Weitsicht unabhängig vom Trainer entscheiden kann.
Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch so, wenn ich sportlich beurteilen kann, wer ist der beste brasilianische Linksverteidiger, bin ich wahrscheinlich noch nicht unbedingt derjenige, der auch die besten Verhandlungen führt, wenn es um Ablösesummen geht. Und ich sag mal so, weiß nicht, was der durchschnittliche Premier League-Zugang kostet aktuell, wahrscheinlich irgendwas um die 30 Millionen Euro. Da sind dann ja auch schon...
Noch nicht so viel, aber geht schon in diese Richtung.
Lass es 20 Millionen sein. Da sind ja schon irgendwie 10% mehr oder weniger alleine an Ablösesumme, die man da verhandelt. Das ist ja auch schon richtiges Geld. Das heißt, da steckt ja auch viel Potenzial drin, um professionell wertschöpfend tätig zu sein, um das mal so zu formulieren. Aber wie wird dann, um nochmal auf das Sportliche zu kommen, wie wird dann sportlich anders gearbeitet in der Premier League oder wird tatsächlich sportlich anders gearbeitet? Man hört viel von, ist ein Psychologe mit dabei, da ist ein Ernährungsberater mit dabei, Jürgen Klopp hat, glaube ich, jetzt auch einen Einwurftrainer engagiert. Ist das so deutlich unterschiedlich? Wird dieses viele Geld anders verwendet im sportlichen Bereich oder arbeitet das Team von, Borussia Dortmund, das Trainerteam, arbeiten die ähnlich wie das von Newcastle United?
Also bei Steve Bruce, bei Newcastle United, wäre ich nicht so sicher, dass sie ähnlich arbeitet wie Lucien Favre im konkreten Fall. Der ist doch eher ein bisschen oldschool, aber im Grunde ist ein Verein wie Liverpool ist eigentlich kein englischer Verein. Klar, sie spielen in England.
Ja.
Aber es ist ein deutsches Trainerteam da mit deutschen Ernährungswissenschaftlern, mit deutschen Fitnesstrainer, mit holländischem Einwurftrainer. Das heißt also, man kann eigentlich gar nicht mehr sagen Premier League, Bundesliga, sondern du musst eigentlich einzelne Vereine vergleichen. Und auf einem gewissen Niveau ist die Professionalisierung und die Modernisierung so weit fortgeschritten, dass da die Unterschiede sich nivellieren. Also ich würde mal behaupten, dass zwischen FC Bayern und unter Pep Guardiola und Pep Guardiola bei Manchester City gibt es wahrscheinlich kaum Unterschiede. Die Unterschiede sind dann eher den äußeren Bedingungen geschuldet, sprich keine Winterpause, sprich ich muss mehr spielen, ich muss mehrere Wettbewerbe jonglieren und dann immer schauen, wen kann ich gerade einsetzen. Ich habe ein anderes System, was die Nachwuchsmannschaften angeht. Ich habe keine dritte Liga, wo meine Spieler aus der Jugend spielen, sondern die spielen in Reserve-Ligen oder in Reserve-Premier-League-Partien vor 10 Leuten. Also ich glaube, dass da, wenn man wirklich so die Ligen vergleicht, sind die Unterschiede sind eher daran gemessen, wo stehen diese Vereine, als in welchem Land spielen sie.
Okay,
also FC Bayern und Manchester City werden sich sehr, sehr ähnlich sein. FC Bayern und Paderborn, FC Bayern und Norwich werden sich sehr, sehr unterschiedlich sein. Einfach, weil die Möglichkeiten nicht bestehen, dann 3, 4 Sportpsychologen auch noch mit einzustellen.
Okay, das heißt, angesprochenen Sportpsychologen, die haben jetzt finanziell auch nicht, sind nicht so ein großer Kostenblock, dass das in irgendeiner Form einen Unterschied machen würde, ob der Verein jetzt dann in Deutschland seine Umsätze generiert oder in der Premier League. Was mich allerdings interessieren würde, ist, wenn ich mir die Qualität der einzelnen Spieler angucke. Wenn man jetzt mal europaweit schaut, irgendwie da die Handvoll Top-Ligen nimmt, dann ist man sicherlich bei unter 10.000 Profis, die dort spielen, bei vielen Millionen potenziellen Fußballern, die da sich auf dem Kontinent tummeln, plus nochmal die aus Afrika, Asien und Amerika dazu gekauft werden, sozusagen. Jetzt sagt man ganz häufig, okay, ich habe als Verein viel Geld, deshalb kann ich mir die Top-Spieler leisten. Bedeutet es wirklich, dass in dem, das ist ja dann ja irgendwie so, dass das Top 1% der möglichen Fußballer, die da in so einer Liga unterwegs sind, ist innerhalb dieses 1%, gibt es da noch so große Leistungsunterschiede, dass Geld nochmal wieder einen massiven Impact haben kann. Das heißt, mal andersrum gedreht, wenn ich jetzt, ich sage einfach, ich überlasse den Cities und Liverpools dieser Welt, die lasse ich irgendwie den Top-Spieler, weil ich weiß, ich selber kann mich trotzdem noch in dem Top 1% aller Spieler bedienen, weil ich zahle ja auch ganz gut und mehr als, ich sag mal, 30 Spieler wird so auch Manchester City nicht im Lizenzspielerkader haben wollen. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen nicht ganz gerade heraus formuliert, die Frage, aber ich hoffe, es war für dich und für die Hörer verständlich, was ich meine.
Ja, aber letztlich ist die Situation nicht anders als in der Bundesliga. Der FC Bayern und Dortmund können jeden Bundesligaspieler kaufen.
Ja.
Selbst Kai Havertz oder ein wen würde man noch nennen? Ein Timo Werner.
Ja.
Und die Top 3 oder 4 der Premier League könnten sich auch diese Spieler kaufen. Aber ein Newcastle United kann sich eben ein Timo Werner nicht mehr kaufen und ein Borussia Mönchengladbach auch nicht mehr. Und letztendlich ist auch hier, glaube ich, die Liga-Zugehörigkeit dann nicht mehr wichtig. Was das Problem vieler Premier League-Vereine ist, dass natürlich das Durchschnittsgehalt eines durchschnittlichen Premier League-Spielers und damit eben auch die Ablöse im internationalen Vergleich sehr, sehr hoch ist. Das heißt, ich werde eigentlich dazu gezwungen, als Premier League-Verein, der nicht jeden besten Spieler kaufen kann, eher im Ausland zu kaufen.
Okay.
Weil der also ein Beispiel zum Beispiel, Frankreich hat das beste Nachwuchssystem der Welt. In den Top 5 Ligen Europas spielen Pi mal Daumen 500 Franzosen. Engländer spielen aber vielleicht 120.
Ja.
Also es hat ein bisschen gedauert. Ich habe mir die Zahlen mal vor ein paar Jahren angeschaut, aber es wird sich nicht groß verschoben haben. Wenn ich jetzt als Premier League-Ligist einen Engländer kaufen möchte, einen von den 120, wird das sehr, sehr teuer. Also kaufe ich mir lieber einen von 500 Franzosen.
Ja, ja.
Und das hat natürlich dann den Effekt, dass je weniger Engländer dann in der Premier League spielen, die wenigen, die da sind, immer wieder teurer werden.
Okay, okay.
Das heißt, ich muss immer mehr Ausländer kaufen, weil ich mir die Einheimischen nicht leisten kann.
Ja.
Deswegen werden die Einheimischen immer teurer und ich muss deswegen immer mehr Ausländer kaufen. Und das ist das Problem für die Premier League und auch das Problem der englischen Spieler und auch Trainer übrigens, die auch kaum oder wenig zur Geltung kommen, weil es einfach möglich ist, mit den finanziellen Möglichkeiten und auch vielleicht wirtschaftlich besser ist, zu sagen, ich kaufe mir eben nicht den 18 besten englischen Trainer, sondern ich kaufe mir den zweitbesten deutschen Trainer oder den drittbesten Schweizer Trainer. Ja.
Ja.
Und dementsprechend ist eben die Premier League die globalisierteste Liga der Welt, wo weder Eigentümer noch Trainer noch das Gros der Spieler im Zweifelsfall noch englisch sind oder britisch, was aber die Einheimischen wenig stört.
Ja.
Das stört sie nur dann, wenn die englische Nationalmannschaft schlecht spielt, weil dann schiebt man das natürlich sofort auf die Premier League.
Das ist ja jetzt wieder besser geworden in letzter Zeit.
Das hat sehr gebessert, ja.
Das heißt, auch in der absoluten Topspitze der Spieler und Trainer gibt es nochmal signifikant große Unterschiede, die ich dann wiederum, egal ob jetzt deutscher oder britischer Verein, die ich dann nutzen kann, wenn ich das Geld dafür habe, und dann kaufe ich mir halt irgendwie den Top-Franzosen, weil den Top-Engländer kann ich mir gegebenenfalls nicht leisten. Der Verein, der nochmal eine Klasse unter mir ist, der kauft sich dann nicht den Top-Franzosen, sondern der geht dann, weiß nicht, scoutet in Rumänien beispielsweise.
Exakt. Aber das eben auch, also dieses Einkaufsverhalten, jetzt abgesehen davon, wenn wir jetzt wirklich von Engländern reden, es gibt einfach verschiedene Etagen, wo sozusagen diese Spieler platziert sind. Und die Top-Spieler, die 100-Millionen-Spieler, sind wirklich nur für eine Handvoll von Vereinen finanzierbar. Und dann gibt es einen zweiten, die 1B-Spieler oder die B1-Spieler, die dann für die, sagen wir mal, die Top-6-Vereine in den großen Ligen interessant sind. Und das geht dann so runter.
Ja.
Das heißt, also der FC Bayern ist in der Lage, mit den meisten englischen Vereinen zu konkurrieren. Wenn es um neuen Spieler geht, ist schon nicht mehr in der Lage, mit Real Madrid zu konkurrieren und mit Barcelona, wenn die beide denselben Spieler haben möchten. Also ein Ronaldo oder ein Messi wird nicht beim FC Bayern spielen.
Ja.
Ist aber immer noch besser, was die Finanzkraft angeht, als zum Beispiel der dritt- oder viertbeste Engländer aktuell. Denn Arsenal, aufgrund der Unternehmerstruktur und des sehr geringen Investitionsvolumen des Eigentümers, möchte keinen Spieler, der so teuer ist, kann sich das momentan nicht leisten. Chelsea auch nicht. Also man muss dann immer ganz genau schauen, in welche Klammer gehören diese Vereine. Und da diese Vereine haben sich eigentlich von ihren Ligen relativ abgekoppelt.
Ja.
Egal, ob es jetzt ganz oben, in der Mitte oder unten ist, die spielen in eigenen Ligen sozusagen, was die Möglichkeit angeht, Spieler zu verpflichten.
Okay. Gibt es neben Geld noch wirklich signifikant andere Gründe, warum sich ein Spieler für einen bestimmten Verein entscheidet? Also auch da Deutschland, oder in Deutschland ist es ja sehr, sehr stark verbreitet, dass man sich nach einem Tor nochmal auf das Emblem des Vereins klopft oder aufs Herz oder in dem Fall häufiger beides. Oder glaubst du, dass man im Prinzip, du hast ein Checkbuch, das füllst du aus und im Zweifel so ein Berater wie der Raiola, glaube ich, heißt er, der den Ibrahimovic vertritt, der bringt dich dann dahin als Spieler, wo es das meiste Geld gibt? Oder wie funktioniert das? Was glaubst du? Also meine Mutter würde immer sagen, naja, irgendwie, ob ich jetzt 10 Millionen im Jahr verdiene oder 5, ist ja beides Geld. Kann ich ja für beides Fußball spielen und vielleicht gehe ich dann in die Stadt, die schöner ist oder so. Ist das zu romantisiert gedacht?
Ja, also wenn der Unterschied wirklich 5 Millionen ist, dann wirst du, glaube ich, auch die nicht so schöne Stadt ertragen können, 3-4 Jahre, weil danach, du hast 10 Jahre, in denen du Geld verdienen kannst, richtig Geld verdienen kannst, und danach kannst du in der schönsten Stadt wohnen, wo du willst, mit dem Geld, das du dann extra mehr verdient hast davor. Also Spieler sind schon natürlich durch das relativ enge Zeitfenster darauf aus, das zu maximieren. Das ist auch normal und ist auch
legitim, richtig. Im Zweifel. Ja. Also,
korrekt. Der Unterschied ist eben, es gibt zwei Sachen. Also A, was passiert, wenn beide Vereine das Gleiche mehr oder weniger bieten? Und das ist auf dem Top-Niveau oft der Fall. Dann wird natürlich interessant, welche Liga ist das? Welche Stadt ist das? Welcher Trainer ist das? Wie sieht die Mannschaft aus? Kann ich mit der meine sportlichen Ziele erreichen? Also wenn tatsächlich Verein A und B das gleiche Angebot machen, dann gehe ich natürlich lieber zu dem Trainer, der Spiele immer besser macht, der einen schönen Fußball spielen lässt, bei dem ich eine Chance habe, die Champions League zu gewinnen, als bei dem anderen Verein. Und was sich auch mehr durchsetzt, ist, glaube ich, auch eine sehr strategische Karriereentwicklung, gerade bei den besser berateneren Spielern, die Erling Haaland wäre ein gutes Beispiel,
yeah.
Die jetzt auch hätten schon überall hingehen können, die sich aber dann genau anschauen. Dortmund ist ein Standort, wo Spieler besser werden, wo junge Spieler eine Chance bekommen, wo junge Spieler mehr spielen als vielleicht im Durchschnitt, was die Top-Mannschaften angeht. Und warum soll ich nicht da den nächsten Schritt machen.
Ja, ja.
Und da hat Dortmund, aber auch andere Vereine in der Bundesliga eine sehr gute Nische entdeckt, als Sprungbrett zu firmieren für High Potentials, wie es so ein bisschen heißt, für Spieler, die so auf dem Sprung sind, auf das nächste große Ding. Und Dortmund, ja, ist da federführend, aber man kann auch Borussia Mönchengladbach nennen. Schalke versucht es ähnlich. Und da hat sich die Bundesliga ganz clever positioniert, weil sie eben auch eine Trainerliga ist,
ja,
die aufgrund der im Vergleich etwas geringeren finanziellen Möglichkeiten eben traditionell immer darauf erpicht ist, aus den vorhandenen Potenzial, aus den vorhandenen Spielermaterial das Beste rauszuholen und deswegen mehr darum zu denken, wie kann ich den Spieler besser machen, als das typische britische Denken wäre gewesen, wie kann ich den nächsten besseren Spieler kaufen.
Das heißt, du hast mit Trainerliga, heißt der Trainer in Deutschland ist stärker gefordert, hat im Zweifel aber auch mehr Einfluss, um dann letztendlich aus dem sogenannten Spielermaterial mehr zu machen und damit ein Stück weit auch den finanziellen Rückstand wiederum aufzuholen. Das heißt, ich kaufe günstig einen Spieler, mache aus ihm einen Topstar, gewinne mit dem vielleicht sogar nochmal einen Pokal und dann verkaufe ich ihn teuer weiter.
Genau, also die Premier League ist da jetzt auch nicht mehr so weit davon entfernt, weil man sich durch die besten Trainer ja mittlerweile eingekauft hat,
ja,
und sind eben zahlreich vertreten. Aber das Prinzip, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, sozusagen sportliche, aber auch finanzielle Werte durch Coaching zu schaffen, ist in der Bundesliga einfach sehr, sehr stark verwurzelt.
Ja.
Und viele Vereine möchten, oder fast alle Vereine möchten ja Trainer haben, die genau das können. Die einen Kader nehmen, wo man sagt, ja, Kevin Großkreuz, Marcel Schmelzer, ja, okay, Durchschnitt, aber ich mache die zu Nationalspielern, ich mache die zu Weltmeistern,
ja, vielleicht
durch mein Coaching. Und wenn du das auf einem höheren Niveau nochmal schaffst, das heißt, auf einem Spitzenniveau auch nochmal jeden Spieler ein bisschen besser zu machen, bist du natürlich ein absoluter Welttrainer, der aus einem 300-Millionen-Kader dann eben 500-Millionen-Kader, ja, machst und damit mehr Werte schaffst, als jede Investition es schaffen kann. Nur durch dein eigenes Input. Und da ist die Premier League mittlerweile auch so weit, dass jeder diese Art von Trainer haben will. Jeder würde gerne einen Klopp haben, jeder würde gerne einen Guardiola haben, aber es gibt selbst dann auf dem Level eben nicht mehr so viele, die das immer so gut hinbekommen wie diese beiden.
Wo du es gerade ansprichst, diese beiden, ein Thema, wenn wir beide einen Podcast machen, dann kann ich natürlich auch nicht dran vorbei, dich nach Jürgen Klopp zu fragen. Und die Kombi Jürgen Klopp und Guardiola ist natürlich nochmal ein Tick spannender. Wir sind jetzt schon so ein bisschen unterwegs hier mit unserem Podcast, aber da möchte ich nicht drauf verzichten. Magst du nochmal sagen, wie ist Jürgen Klopp zu dem Trainergott geworden, der er jetzt in den Augen der meisten Fußballfans ist? Und was unterscheidet ihn von so einem Pep Guardiola? Nicht unbedingt vielleicht von der Art Fußball zu spielen, weil die unterscheidet sich sicherlich. Ich glaube, da gab es diesen Klassik- und Heavy-Metal-Vergleich mal. Aber sind die als Typen so komplett anders? Wie wirkt sich das auf ihre Arbeitsweise aus? Und wie werden beide wahrgenommen heute, auch international?
Also grundsätzlich sind beide sehr gut darin, ihren Spielern zu helfen, Spiele zu gewinnen.
Das ist schon mal nicht so schlecht.
Und das geht über unterschiedliche Art und Weisen. Bei Guardiola ist es ganz stark natürlich das spielerische Prinzip, dass wenn man es als Spieler befolgt und wenn man es spielen kann, denn nicht jeder Spieler kann so spielen wie über Guardiola-Mannschaften, die Chance sehr, sehr hoch ist, ein Spiel zu gewinnen. Gerade gegen schlechtere Mannschaften, weil schlechtere Mannschaften überhaupt nicht mal den Ball bekommen und einfach rein statistisch fast keine Möglichkeiten haben, Tore zu schießen. Klar, sie können mal durch eine Ecke oder durch einen Konter mal ein Spiel gewinnen, aber von 38 Spielen wirst du mit Guardiolas Fußball in der Regel 25 bis 30, wenn nicht gar 35 gewinnen.
Ja.
Deswegen ist er ein Spitzentrainer. Und er hilft seinen Spielern, durch kleine Verbesserungen immer noch besser zu werden. Klopp ist, glaube ich, unterschätzt, was das Taktische angeht, hat auch ein System, was funktioniert, was vielleicht nicht so austariert ist und so fein gliedrig ist, aber es funktioniert. Und er hat natürlich diese unheimliche Fähigkeit, Emotionen auszunutzen, um Energie zu schaffen, um Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, um ganze Vereine, vielleicht sogar ganze Städte in Bewegung zu bringen. Und das setzt einfach ein paar Prozentpunkte frei bei jedem Spieler, die sonst nicht da wären. Und deswegen hat man sich aber dort mal oft gewundert, da geht dann ein Kagawa, geht woanders hin, zu Man United, oder ein Sahin zu Real Madrid, und funktioniert auf einmal nicht mehr. Ja, weil der Spieler hat wahrscheinlich bei 100% oder bei 99% seines Vermögens gespielt. Und unter Klopp, auch im Wechselspiel dieser ganzen Faktoren, auf sich alleine gestellt, war er dann eben nur wieder bei 80% und nichts Außergewöhnliches. Und letztendlich sind die beiden sehr unterschiedlich, natürlich in ihrer Herangehensweise, auch, wie du sagst, in ihrer fußballerischen Ausrichtung. Aber der Effekt ist irgendwo derselbe, denn der Effekt ist, sie helfen ihren Spielern, besser Fußball zu spielen. Ja. Und kein Spieler möchte irgendwas anderes haben. Deswegen, ja, obwohl man vielleicht mit Guardiola nicht so ganz warm wird als Typ, anders als bei Klopp, wirst du kaum einen Spieler finden, der dir nicht hinterher sagt, dass Guardiola nicht der beste Trainer war, unter dem er gespielt hat. Weil einfach das Input und die technische Hilfsleistung, die er einfach in der Lage ist, dir zu vermitteln, steht in keinem Verhältnis zu fast allen anderen Trainern.
Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Klopp hat in unterschiedlichen Ligen, also auch in unterschiedlicher Klasse, also erste, zweite Bundesliga und jetzt Premier League, gezeigt, dass er Vereine besser machen kann, dass er Spieler besser machen kann und auch zu Titel führen kann. Guardiola hat eigentlich immer da als Trainer gearbeitet, wo er schon absolute Topspieler zur Verfügung hatte hat dann dort gewonnen. Also man sagt ja, Paul Breitner hat vor Jahren mal gesagt, wenn du beim FC Bayern Trainer bist, dann ist es total logisch, dass du ja deutscher Meister wirst, weil du hast einfach die beste Mannschaft in Deutschland, die dir hingestellt wird. Das ist sicherlich jetzt in Bezug auf Pep Guardiola ein bisschen einfach formuliert. Aber siehst du das Thema auch, dass der eine kommt sozusagen von unten und führt immer wieder Mannschaften hoch und der andere hat halt sozusagen immer einen Premium-Kader, den er dann immer noch mal ein Stück besser macht?
Ist natürlich schon was dran. Guardiola sagt selbst, er braucht für seinen Fußball die besten Spieler der Welt. Also er sieht das auch so. Okay. Er weiß auch, dass er mit Mainz wahrscheinlich nicht aufgestiegen wäre.
Okay.
Aber man tut Guardiola Unrecht zu sagen, dass er praktisch nur so eine Art Verwalter ist, der die besten Spieler nimmt und dann automatisch gewinnt. Denn es gibt immer noch genug Beispiele, wo das eben nicht funktioniert. Jedes Jahr.
Ja.
Auf verschiedensten Gründen. B, nicht auf dieser konstanten Art und Weise. Und C, dass hinterher die Spieler dann schwärmen und sagen, ich habe so viel gelernt in diesem Jahr mit Guardiola. Davon zehre ich immer noch. Oder der hat mir meine Augen geöffnet. Ich habe den Fußball so nie verstanden. Also klar, er arbeitet mit den Top-Spielern zusammen, aber er schafft es eben auch, selbst diese Top-Spieler noch dafür zu begeistern, für das, was er ihnen vermitteln kann. Und das ist natürlich die eigentliche Leistung. Denn klar, ich kann mich auch in Stellung zu Kevin De Bruyne sagen, komm, lauf mal. Aber der wird nach 2 Wochen sagen, der Typ hat keine Ahnung vom Fußball, warum soll ich nur einen Schritt für ihn machen?
Ja, ja.
Und das heißt, du musst eben auch mal in der Lage sein, bei Barcelona 3-4 Jahre zu überstehen und mit denen alles zu gewinnen, oder beim FC Bayern 3 Jahre zu überstehen oder bei Manchester City 5 Jahre zu spielen. Also das ist eben nur möglich. Du kriegst auch diese Jobs nur, wenn du es auch kannst.
Ja,
sonst
ja.
Bist du einmal weg. Also ich würde mal die These aufstellen, Niko Kovac als Double-Gewinner beim FC Bayern wird nicht Trainer von Barcelona oder Manchester City werden.
Ja, okay.
Weil die natürlich auch gemerkt haben, dass vielleicht die Mannschaft eher trotz seines Coachings Trainer geworden, Meister geworden ist und nicht Zwecks seines Coachings. Aber noch einen Satz dazu. Guardiola, das wird so ein bisschen unterschätzt, fing nicht sofort ganz oben an. Auch er musste erst als Trainer der Jugendmannschaft lernen, wie das geht. Und hat dann eine gute Mannschaft, aber Mannschaft mit sehr viel großen Problemen, das Barcelona, das er damals übernommen hat, nicht nur nach oben gebracht, sondern wirklich zur besten Mannschaft der Welt gemacht. Und das war, glaube ich, nicht so absehbar. Hinterher kann man sagen, ja, ja, klar, wer Messi hat und so weiter, der gewinnt dann alles, aber es ist eben doch nicht so einfach. Und er hatte auch mit Eto und mit Deco und mit Ronaldinho eben auch Charaktere drin, wo er gemerkt hat, das geht nicht, und hat die dann auch rasiert. Also das Coaching und die Fähigkeit, eine Mannschaft aufzubauen und genauso auszurichten, dass sie den Fußball spielen will, den einem selber vorschwebt, das ist auch Coaching, und das kommt nicht so aus dem Handgelenk.
Selbst ein Zlatan Ibrahimovic äußert sich ja über die Trainerqualitäten eines Pep Guardiolas durchaus positiv, wenn ich das richtig verstehe, obwohl die beiden persönlich jetzt nicht unbedingt auf einer Wellenlänge waren, was man so hört. Mir lag es auch fern, jetzt Guardiolas Trainerqualität sozusagen komplett runterreden zu wollen. Und es ging mir eher da um den Vergleich mit Jürgen Klopp, der einfach einen anderen Weg gegangen ist. Und wo du noch nicht so ganz tief drauf eingegangen bist, ist, wie ist Jürgen Klopp jetzt zu dieser, also zumindest von außen betrachtet, Ikone geworden da in Liverpool? Ist es einfach tatsächlich seine persönliche Art, Leute mitzureißen, und ist er im britischen TV dann genauso, wie er 2006 im ZDF die WM-Spiele erklärt hat? Ist es das, oder warum fliegen ihm da jetzt alle Herzen zu, auch jenseits von, er hat Titel gewonnen und ist einfach ein guter Trainer?
Also ob ihm alle Herzen zufliegen, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass sich Man United-Fans und Fans von Manchester City schon schwer tun, ihn wirklich zu bewundern oder als eine Art von Vorbild oder so anzusehen. Da überwiegt doch die Rivalität und die Abneigung, glaube ich, die einfach eine sportliche ist. Was aber natürlich mittlerweile jeder gemerkt hat, ist, dass der Mann einfach seinen Job sehr gut kann. Und das erfordert natürlich hohen Respekt. Bei den Liverpool-Fans oder so, aber auch darüber hinaus kann man sich das natürlich jetzt nicht einfach mehr so beiseite wischen. Am Anfang hatte man das Gefühl, das ist noch so ein bisschen holprig, der Weg. Es gab immer Fortschritte, dann wieder Rückschläge in seinen ersten Jahren. Aber mittlerweile hat er eben Liverpool auf ein Niveau gehoben, wo die ganze Welt nur noch sagen kann, wow. Und dadurch natürlich mit seiner Art und Weise, das Ganze zu verkaufen, sich auch mal wieder ein bisschen selbstironisch zu äußern, was sehr gut ankommt natürlich hier auf der Insel, hat er da schon viel gepunktet. Aber die Basis ist weniger, wenn ich es jetzt mit WM 2006 vergleiche, ist weniger sozusagen das Rhetorische und der Typ Klopp, sondern die Basis ist tatsächlich die fußballische Arbeit.
Okay.
Und auch die Wirkung, die er hat als Figur und als Galionsfigur dieses Vereins, der aufgrund seiner Historie, die auch eine sehr starke Trainerhistorie ist, denn Trainer haben Liverpool zu dem Verein gemacht, der geworden ist, nicht Investoren, eine große Sehnsucht auch damit erfüllt erfüllt. Deswegen ist diese unheimliche Wirkung von ihm zu erklären. Aber die steht und fällt alles mit dem, was Liverpool auf dem Platz macht.
Okay. Das ist ja tatsächlich für jemanden, der Fußballfan ist, auch eigentlich eine positive Einschätzung, weil alles drumherum ist ja irgendwie dann doch ganz schön. Aber auf dem Platz liegt die Wahrheit, ja. Und ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber
ich glaube auch Otto Rehhagel.
Wenn das dann wiederum dazu führt, dass Leute Anerkennung bekommen, dann ist ja auch alles gut und gönnt man ihnen dann ja auch von Herzen. Ich habe jetzt im Prinzip noch zwei Fragen. die ich gern loswerden würde. Frage 1 ist, was ist eigentlich dein Lieblingsverein? Oder hast du eher einen Lieblingsspieler? Wie das ja, die Kids haben ja heutzutage eher einen Lieblingsspieler, den sie anhimmeln. Und nicht
ja, aber so dafür bin ich ja schon zu alt für diese Art und Weise des Fußballs. Nee, also ich bin aus München und habe das große Glück, in einer FC Bayern-Familie hineingeboren zu sein. Deswegen.
Was kann ich dazu sagen? Einer meiner größten Glücksmomente war irgendwann in den 90ern, als der FC Hansa Rostock Bayern München geschlagen hat.
Mhm. Ich glaube, das war das erste Saisonspiel.
Das kann gut sein. Das war ganz schön. Irgendwann hat dann Oliver Kahn auch in Rostock nochmal einen Ball ins Rostocker Tor gefaustet. Das war auch ganz lustig. Aber allein an diesen beiden Anekdoten merkt man, was so Fußballerfolg angeht, bin ich jetzt nicht ganz weit vorne. Aber du hast da großes Glück, tatsächlich.
Ja, es ist ein sehr großes Glück. Aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Deswegen umso glücklicher bin ich.
Okay. Und vielleicht zweite Frage. Es mag ja durchaus sein, dass ich ein bisschen was vergessen habe, hier in diesem Podcast zu fragen, was für die Hörer interessant ist. Vielleicht magst du noch sagen, was ist eigentlich so die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird von Leuten auf der Straße, oder im Pub, die verstehen, was du machst? Was fragen die dich dann?
Also es geht tatsächlich meistens immer darum, kommt dieser Spieler aus der Bundesliga zu meinem Verein, ja oder nein?
Okay.
Du weißt es doch. Und du als Journalist weißt es doch.
Du musst es wissen. Timo Werner genau. Nächstes Jahr in Liverpool?
Ich glaube, die Chancen stehen sehr gut. Natürlich weiß jetzt niemand genau, wann geht die nächste Saison los? Wie sieht das aus? Er hat wohl eine Ausstiegsklausel, die bis April, Ende April gezogen werden muss. Und ich weiß nicht, wer in der Lage ist, das jetzt wirklich so mal schnell machen zu können, wenn man gar nicht weiß, wie geht die Saison erstmal zu Ende, bevor die nächste anfängt. Also das wird noch so ein bisschen schwierig. Aber ich denke schon, dass die Chancen ganz gut stehen, dass er zum FC Liverpool geht. Aber tatsächlich die Frage, so diese Transfergerüchte sind das große Thema. Und das andere ist so ein bisschen, klar, immer zu versuchen zu erklären oder so Einblicke zu verschaffen, was Trainer machen. Denn
ja.
Es gibt hier kein öffentliches Training.
Warum nicht?
Ja, verschiedene Gründe. Also A, Security spielt hier eine Rolle. Diese Trainingsgelände sind meistens sehr, sehr weiträumig abgeschirmt. Man kommt da gar nicht ran. Und es gibt eben diese Tradition auch nicht. Es gibt eben auch nicht diese demokratische Struktur, die ja eine gewisse Art von Öffentlichkeit auch einfordert.
Ja.
Musste ich ja als Verein irgendwie deinen Mitgliedern ja zeigen oder denen eine Art von Rede und Antwort stehen. Das alles fällt ja hier weg, weil es eben nur eine Firma ist. Und ich bin bestenfalls Kunde. Auch wenn ich das so nicht mag, aber das ist letztlich meine Geschäftsbeziehung ist letztlich eine wirtschaftliche und keine die über einen Mitglieds über eine Mitgliedsnummer funktioniert.
Die Emotion geht nur in eine Richtung dann.
Ja, also im besten Fall nicht, aber auf jeden Fall ist es halt eine andere Beziehung.
Ja.
Und ich würde auch mal vermuten, dass der ein oder andere Trainer auch gerade in der Vergangenheit sehr glücklich war, dass es keine Medien beim Training gab, weil man so keine Ahnung hatte, dass er vielleicht gar nicht beim Training ist, sondern lieber beim Golfen ist.
Okay.
Und dann nur vielleicht Montag und Donnerstags mal vorbeikommt. Also das gab es auch hier schon. Also es gibt unterschiedliche Gründe dafür, aber wenn man dann das Glück hat, so den einen oder anderen Spieler zu kennen, auch gerade deutsche Spieler sind sehr offen, wenn es darum geht, dann mit deutschen Journalisten zu reden, weil wir sind so ein Stück Heimat für viele dann.
Ja.
Kann man auch so mal ein bisschen erzählen, was tatsächlich auf dem Trainingsplatz passiert oder eben auch nicht passiert.
Okay, das heißt, du bist jetzt ganz dicht dran bei Arsenal insbesondere wahrscheinlich.
Ja, manchmal.
Und bei Chelsea? Und wo spielt noch ein Deutscher aktuell?
Aber Liverpool spielen welche. Also es gibt schon genügend Deutsche.
Okay. Und ihr seid eine Community so ein bisschen dann?
Ja, das wäre übertrieben, aber man merkt halt schon, dass die Spieler halt sind halt dir gegenüber offener und haben ja halt das Gefühl, dass mit dir können sie zu einem gewissen Grad offen reden oder ehrlich reden, und bei englischen Kollegen haben sie dann halt Angst oder wissen nicht genau, was taucht dann in den Zeitungen auf. Also man kriegt das so da ein bisschen was mit, aber es ist tatsächlich nur unter dem Hintergrund interessant, weil eben dieser öffentliche Zugang oder dieser Einblick fast nicht da ist. Also wir wissen jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, was ein Klopp oder ein Guardiola macht auf dem Trainingsplatz.
Ja.
Wir können es immer nur aus zweiter Hand erfahren dann von Spielern, die dann darüber reden, weil die Trainer selber reden auch nicht drüber, weil sie sagen, ich will mir nicht meine Berufsgeheimnisse hier wegnehmen lassen. Deswegen, man arbeitet so ein bisschen im Dunkeln, was einerseits interessant ist, aber andererseits natürlich auch für Journalismus schwierig ist, weil du musst über Dinge urteilen, wo du nur einen Teil der Wahrheit oder des großen Ganzen sehen kannst. Das ist in Deutschland noch sehr viel einfacher.
Das heißt, du bist dann, um auf die Frage zurückzukommen, im Pub wirst du dann gefragt, sag mal, wie arbeitet Jürgen Klopp eigentlich oder wie arbeitet Mourinho eigentlich jetzt bei Tottenham? Was macht er anders als sein Vorgänger? Und dann bist du quasi so auf Basis deines, ich sag mal, Halbwissens, was du gegebenenfalls von den Spielern hast, musst du dann Auskunft geben. Halbwissen. Okay. Auskunft geben, gutes Stichwort. Raphael, vielen Dank für den Podcast. Ich sehe gerade, dass wir schon 1,5 Stunden zusammen hier unterwegs sind. Ja, vielen Dank. Ich fand es super spannend. Hast du noch was du unseren Hörern mitgeben möchtest, außer dass sie demnächst auch die Premier League nochmal ein bisschen intensiver verfolgen sollen, weil es sich lohnt? Wenn du noch was loswerden möchtest, dann gib Gas.
Ach, so konkret nicht. Ich würde sagen, wenn sich jemand weiter für diese Themen interessiert, mein Twitter-Account ist eigentlich so die beste Anlaufstation. Da schieße ich alles Mögliche raus, was mit mir zu tun hat oder was auch Sachen sind, die mich interessieren. Twitter-Account ist einfach @honigstein, Honig und Stein. Und bin auch gerne offen und in der Lage, Fragen zu beantworten, wenn jemand welche hat.
Das kann ich 1:1 bestätigen. Wir hatten Kontakt über LinkedIn, wir hatten Kontakt am Telefon und schwupps, machen wir beide einen 90-minütigen Podcast und ich kann dich mit den Fragen nerven, die mir so schon seit Jahren unter den Nägeln brennen. Vielen Dank dafür. Und
sehr gerne.
Sag nochmal den Twitter-Account.
@Honigstein.
@Honigstein. Alles klar, Leute, @Honigstein verfolgen. Und ich sage vielen Dank, Raphael Honigstein, und viele Grüße nach London. Das war ein Ritt durch die Welt des Fußballs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über positive Bewertungen auf den von euch genutzten Podcast-Plattformen. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr uns auch noch den einen oder anderen netten Kommentar dazu schreibt. Und ja, der nächste hochkarätige Gast steht schon in den Startlöchern. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, viele Grüße.